Direkt aus Europa, Nummer 478, Seite B.
SWR 2 Nachrichten. Um 19 Uhr mit Bert Linnemann. Die Zahl der Todesfälle durch das Coronavirus in China ist laut Behörden auf 18 gestiegen. Nach Medienberichten hat sich außerdem die Zahl derer, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, auf mindestens 644 erhöht. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos hat Kanzlerin Merkel zu einer weltweiten Zusammenarbeit für den Klimaschutz aufgerufen. Mit dem jetzigen Tempo werde das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, nicht erreicht. Die Industrieländer hätten eine Bringschuld gegenüber ärmeren Ländern, so Merkel. Jedes Land müsse seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die Kanzlerin warnte außerdem vor gesellschaftlichen Konflikten wegen der Klimakrise. Das Bundesinnenministerium hat die rechtsextreme Gruppe Combat 18 verboten. Sie bekenne sich zum Nationalsozialismus und weise eine kämpferisch aggressive Grundhaltung auf, hieß es zur Begründung. Am Morgen durchsuchte die Polizei bundesweit mehrere Wohnungen von mutmaßlichen Combat 18-Mitgliedern. Beamte stellten dabei unter anderem Laptops, Datenträger, NS-Symbole sowie Schlagwaffen sicher. Verschiedene Oppositionspolitiker kritisierten, dass das Verbot der Gruppe zu spät komme. Combat 18, frei übersetzt Kampfgruppe Adolf Hitler, gilt als deutscher Ableger einer britischen Neonazi-Gruppe. 19.05 Uhr.
SWR 2 Tandem. Am Mikrofon ist Bernd Lechler und Sie können und sollen mitreden heute. Es geht ums Dazugehören. Was braucht es für gesellschaftliche Teilhabe und auch Integration? Wo würden Sie sich gern mehr zugehörig fühlen oder welche Zugehörigkeit ist Ihnen wichtig und vielleicht auch ein Rückhalt im Leben? Oder welche Art der Ausgrenzung haben Sie erlebt in der Schule, im Beruf, in der Familie, im Freundeskreis? 07-221-2000 ist unsere Nummer. Rufen Sie an, erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen. Und der Studiogast ist der Soziologe Daniel Kubiak von der Berliner Humboldt-Universität. Hallo nach Berlin, Herr Kubiak.
Hallo.
Was bedeutet für Sie denn dazugehören oder wo ist es in Ihrem Leben besonders wichtig gewesen und ist es?
Ich in meinem persönlichen Leben mache das quasi in alltäglicher Erfahrung, als Arbeiterkind zu studieren zu haben und jetzt an der Universität zu arbeiten, merke ich doch immer wieder, dass das sozusagen was ist, wo man auch ums Dazugehören oder über das Dazugehören immer wieder nachdenkt, ob man dazugehört.
In was für Situationen spüren Sie das?
Man, in der Soziologie sprechen wir von sowas wie Habitus, also so eine Art Verhalten, was man sich angewöhnt hat, was sich so in Körpersprache äußert und in der Art und Weise, welche Begriffe man kennt oder welche Kultur man genießt, Opern beispielsweise. Und das ist schon, dass man da immer wieder merkt, das wirkt so, als wenn die anderen schon weiter waren. Gerade im Studium habe ich das gemerkt, immer wieder. Ich habe mich so langsam jetzt angepasst. Dann kannte man halt nicht die Opern oder ist noch nie in der Oper gewesen oder so einen Anzug zu tragen, was dann vielleicht von Professoren manchmal erwartet wird. Und da merkt man dann so, ja, da ist man noch irgendwie, kommt man woanders her.
Und ist das Problem dann bei Ihnen, also ist es die Unsicherheit oder ist es bei den anderen ein Befremden, das es tatsächlich gibt?
Na, es ist immer natürlich immer erstmal eine Unsicherheit, ne? Also in erster Linie. Es gibt Studien, die zeigen beispielsweise, dass wenn Studierende halt ein bestimmtes Auftreten in mündlichen Prüfungen haben, dass sie dann besser sind, ja. Einfach weil sie sozusagen sicherer rüberkommen. Und wenn man vielleicht sich unsicher fühlt in der Situation, dann ist schon diese Unsicherheit, die dann bemerkt wird, kann vielleicht auch einen Einfluss darauf haben, wie man bewertet wird.
Dann gehört man nicht dazu oder fühlt sich nicht zugehörig und das kann aber auch ein Dialekt sein auf dem Land oder der Kontostand oder ein Fachwissen oder natürlich eine Nationalität. Alles Dinge, durch die man dazugehört oder eben ausgeschlossen ist.
Dazugehören ist ganz wichtig und gerade auch in der Soziologie, es gibt eine ganze Theorie, die sich mit Anerkennung beschäftigt, also die tatsächlich sozusagen untersucht, was passiert, wenn Menschen sich nicht anerkannt fühlen, was sehr stark verbunden ist mit dazuzugehören, in ihren Fähigkeiten anerkannt fühlen und so. Und das tatsächlich ist das ein ganz wichtiger Aspekt, sich anerkannt zu fühlen, dazuzugehören, vielleicht auch Teil einer sozialen Identität zu sein, also einer Gruppe dazugehörig zu fühlen, die ja manchmal auch nur imaginiert sein kann, also auch nur vorgestellt sein kann. Es gibt einen Soziologen, Goffman heißt der, Irving Goffman, der das mit einem Theaterspiel vergleicht. Also dass wir eigentlich in der Gesellschaft die ganze Zeit damit beschäftigt sind, eine Rolle zu spielen und so gesehen werden zu wollen, wie wir glauben, wie es von uns erwartet wird. Und schwierig wird es halt dann, wenn man vielleicht nicht so gesehen wird, wie man es eigentlich gerne möchte. Was bei Identität ja auch oft eine große Rolle spielt. Oder wenn man das Gefühl bekommt, dass einem immer wieder erklärt wird, dass man eigentlich nicht dazugehört.
In politischen Diskussionen geht es dann oft auch um den Begriff der Teilhabe. Genau. Es ist Zugehörigkeit und Teilhabe, ist es das Gleiche?
Das würde ich eben sagen, ist nicht das Gleiche. Also Zugehörigkeit ist ja eher die Frage, gehöre ich erstmal dazu? Und Teilhabe ist nochmal ein Schritt weiter, nämlich ob ich tatsächlich teilhaben kann, partizipieren kann, also ob ich bei Entscheidungen mitentscheiden kann, ob ich gehört werde mit dem, was ich sage. Also wir sind jetzt hier in einem öffentlichen Radio, wir werden gehört. Die Möglichkeit haben nicht alle, hier so zu sprechen, hier eingeladen zu werden, hier anzurufen. Die Möglichkeit gibt es durchaus. Gehört werden ist dann immer nicht ganz unwichtig. Reden können viele. Wer von denen, die was sagen, wird gehört, ist dann nochmal eine andere Frage.
Und noch ein Begriff wäre der Integration. Was bedeutet der im Unterschied zur Zugehörigkeit?
Ja, Integration ist ein hoch umstrittener Begriff in den Sozialwissenschaften. Der wird dann auch teilweise auch schon abgelehnt, weil man oft mit Integration, da gibt es ein kleines Missverständnis, Integration und Assimilation, also die Anpassung, die werden oft so ein bisschen verwechselt. Also Integration meint eigentlich erstmal, dass es halt verschiedene Teile gibt, die sozusagen miteinander zusammenkommen. Aber Integration wird häufig verstanden, dass es etwas gäbe, also ein großes Teil, und in dieses große Teil müssen jetzt andere kleine Teile integriert werden. Und weil dieser Begriff häufig so verstanden wird, gibt es ja in den Sozialwissenschaften eine durchaus kritische Auseinandersetzung mit dem Begriff Integration. Wenn man den jetzt eher versteht als, wir sind eine plurale Gesellschaft und die einzelnen Teile der Gesellschaft müssen sozusagen immer wieder darum ringen, ein Ganzes zu sein, dann ist das durchaus ein Begriff, mit dem man da arbeiten kann. Und wo dazugehören dann auch wieder dazu passt.
Ja.
Weil nämlich genau die Frage dann gestellt wird, ob alle Teile eben auch zum großen Ganzen dann dazugehören.
Obwohl sie unterschiedlich sind. Ja.
Hier in Berlin stelle ich mir Situationen vor, in denen im Prenzlauer Berg bei Kuchenbasaren vielleicht alle Eltern Bio-Kuchen mit Dinkelmehl besorgen. Und wenn dann zwei Eltern da sind, die dann, weil sie einfach keine Zeit hatten, den Kuchen zu backen, dann vielleicht den gekauften, gezuckerten Kuchen aus dem Supermarkt mitbringen, dann kann das sozusagen auch tatsächlich eher so eine Funktion sein, die dann eben nicht integriert, sondern eher dann da wieder dieses Gefühl ist, man gehört nicht so richtig dazu.
Was passiert mit uns, wenn wir uns ausgeschlossen fühlen, dass das so wichtig ist?
Ja, ich glaube, da geht es wieder zurück zu dieser Idee von Anerkennung. Ja, also das ist tatsächlich etwas, was das soziale Wesen Mensch dringend sucht, Anerkennung von anderen gesehen zu werden und anerkannt zu werden. Und das ist natürlich durch das Teil von etwas werden zu können, also eingeladen zu werden zu etwas, ist, glaube ich, eine der höchsten Formen der Anerkennung.
07221-2000 ist unsere Nummer. Wir haben den Soziologen Herrn Kubiak dabei, der uns aus Berlin zugeschaltet ist, und am Telefon jetzt aber auch die Frau Neurath. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Ich bin Ärztin und ich habe lange onkologische Patienten betreut und ich habe gemerkt, wie die Krankheit diese Menschen oft aus der Zugehörigkeit in ihr Umfeld ganz schön rauskatapultiert. Und ich selber bin vor 3 Jahren verwitwet in einem Alter, wo man normalerweise noch nicht Witwe wird, also mit 47 und 3 Kindern. Und ich habe sehr gemerkt, dass ich in dem Umfeld, wo ich zu Hause war oder zu Hause bin, nicht mehr richtig dazugehört habe, weil meine Lebenswirklichkeit eine völlig andere war.
Total interessanter Aspekt, Frau Neurath, danke. Herr Kubiak, das heißt, wenn sich die Lebensumstände ändern und die Prioritäten, dann kann man auch rausfliegen aus einer Gemeinschaft.
Also gerade das erste Beispiel, glaube ich, passt nochmal wieder ganz gut dazu, dass wir eben ja auch oft Leistung so wichtig finden, um zu messen, wer dazugehört. Und gerade Krankheit beispielsweise spielt dabei eine große Rolle. Ich glaube, das zweite Beispiel ist auch ein gutes Beispiel für den Umgang mit Tod in der Gesellschaft. Ein nicht umgehen können damit, wie geht man da jetzt mit um, wenn jemand in Trauer ist?
Hat sich das denn, Frau Neurath, dann im Lauf der Zeit, als diese Themen nicht mehr so akut waren, verändert oder entspannt oder wieder eingerenkt?
Ja, es hat Zugehörigkeiten sind verloren gegangen, die mir wichtig waren, aber ich habe auch wieder Zugehörigkeiten gefunden und es sind auch welche geblieben. Aber am Anfang diese Sprachlosigkeit, dieses Getrenntsein, dieses Gefühl, ich kann mich nicht ausdrücken, das war mir nie so klar.
Dass es die anderen überfordert, meinen Sie jetzt?
Dass man selber auch einfach abgeschnitten ist. In dem, dass man was erlebt, was die anderen, Gott sei Dank, ja nicht leben. Bei denen geht das Leben normal weiter, in Anführungsstrichen.
Mussten Sie das dann einfach hinnehmen oder haben Sie versucht, auch dagegen anzugehen und diese Zugehörigkeit wiederherzustellen?
Also ich glaube, ich habe das sehr aktiv versucht. Also und auch geschafft. Es ist 3 Jahre her und ich fühle mich wieder zugehörig. Aber dieses Trennende ist mir damals sehr schmerzlich bewusst geworden.
Vielen Dank, Frau Neurath, für diesen Aspekt des Themas. SWR 2 Tandem mit Daniel Kubiak am Mikrofon, Bernd Lechler. Die Redaktion hatte Karin Hutzler. Einen schönen Abend.
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Das Leiden der Angehörigen, wie Alkoholsucht Familien zerstört, ein Feature von Christina Rubert.
Ich habe mich eigentlich, obwohl ich selber noch sehr, sehr klein war, mit um meinen Bruder gekümmert und geguckt, was wir zu essen finden, dass wir was zu essen können. Irgendwie so Sachen gemacht wie damals Bockwürstchen auf dem Toaster, damit wir was Warmes haben. Ja, ich musste meinen Bruder dann auch mit ins Bett bringen. Ja, also eigentlich waren wir Kinder zu Hause uns größtenteils selbst überlassen, weil meine Eltern einfach nicht dazu in der Lage waren.
Der Weg mit einem alkoholkranken Angehörigen ist kein gemeinsamer, sondern immer nur gegeneinander und im Konflikt. Und da habe ich ganz fürchterlich drunter gelitten, weil das wollte ich ja nicht. Ich wollte mit meiner Frau wieder glücklich sein. Und da stand immer die Flasche im Weg.
Angehörige von Alkoholabhängigen leiden nicht selten mehr unter der Abhängigkeit als die Abhängigen selbst. Ein Leben lang.
Also das ging schon los, er ist mit dem Fahrstuhl gefahren und ich habe schon gehört an dem Ton, wie er den Fahrstuhl aufmacht, dass er was getrunken hat, weil den konnte man leise aufmachen und man konnte ihn aufstoßen. Und das war, wenn dieses Pong war, wusste ich schon, dann habe ich schon mit ganz langen Ohren da gestanden und habe schon gemerkt, okay, also jetzt ist er zumindest angetrunken. Dann dieses Geräusch mit dem Schlüssel im Schlüsselloch, das war dann das Nächste und dann hat sich das bei mir schon hochgekocht, dann habe ich schon Schwierigkeiten gehabt, nicht im Flur zu stehen und irgendwie gleich, bevor er überhaupt richtig drin ist, loszuschreien oder loszubrüllen. Meistens habe ich mich zurückgezogen und wenn er dann gekommen ist und wollte mir guten Tag sagen, dann habe ich ihn schon zurückgestoßen.
Die eindrücklichsten Bilder, die ich habe, sind, dass ich nach wie vor sehe, wie meine Mutter uns misshandelt hat, wenn sie betrunken war. Vor allem, wie sie meine beiden älteren Geschwister misshandelt hat. Und ich habe immer gewusst, als Nächster bin ich dran.
Wenn ich nach Hause kam, war sie immer betrunken und dann auch schwankend ins Bett und lallend. Und das kannte ich ja so nicht, überhaupt nicht. Sie hat dann sozusagen sich im Bett selber eingepullert, ist nicht mehr auf Toilette gegangen.
Namen, Orte, Alter der Menschen, die hier sprechen, sind nebensächlich. Denn sie sind Stellvertreter für Hunderttausende. Knapp 3 Millionen Kinder in Deutschland haben einen alkoholsüchtigen Vater, eine alkoholsüchtige Mutter oder beides. Experten rechnen dazu mit gut 6 Millionen Erwachsenen, die in einem Alkoholikerhaushalt groß geworden sind. Dazu kommen weitere Millionen Ehefrauen, Ehemänner und Lebenspartner. Manche Familien schaffen den Weg gemeinsam aus der Sucht in ein trockenes Leben. Aber fast alle verfolgt die Abhängigkeit eines Angehörigen ihr Leben lang. Sie prägt ihr Verhalten, macht sie anfällig, psychisch zu erkranken oder selbst in die Sucht abzugleiten. Damit sind auch sie Opfer der deutschen Volkskrankheit Alkoholsucht und nicht nur die fast 2 Millionen alkoholabhängigen Deutschen. Oft spielt die Sucht im Verborgenen, verdrängen Angehörige lange die Krankheit des Partners oder des Kindes und merken nicht, dass sie verlernen, auf sich selbst zu achten und dass sie selbst erkranken in dem Versuch, einen Alltag nach außen zu vermitteln, den es schon lange nicht mehr gibt. Selbstbetrug als Selbstschutz.
Ich bin verkümmert bei der ganzen Sache, weil ich mich gekümmert habe um Sachen, die überhaupt nicht meine Aufgabe waren. Immer noch Essen gekocht habe, damit er auch was isst. Der arme Mann, der ja eigentlich lieber nur eine Pulle, was weiß ich. Also es war zum Schluss nicht mehr viel, was er trinken konnte. Aber für mich war so ganz wichtig, ich muss den gut anziehen. Ich muss ihm sagen, dass er sich duscht, damit er nicht stinkt, weil er ja auch noch Arbeit hatte und auch noch am Anfang zur Arbeit gegangen ist und all solche Sachen. Also ich habe praktisch für ihn mitgedacht. Das war wie so ein Kind, dem man sagt, hier, du musst ja aber die Schuhe binden, wenn du in den Kindergarten gehst, damit du nicht hinfällst. Also wirklich so meine Verantwortung, dass er proper da auftaucht.
Ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, dass ich meinem Mann Unrecht tue. Und das hat mich ein Stück weit so lange durchhalten lassen auch. Weil ich immer gedacht habe, mit mir stimmt was nicht. Ich mache was verkehrt. Ich kann nicht richtig kochen. Ich kann nicht richtig putzen. Ich pflege mich nicht richtig. Ich bin zu dick für ihn. Ich habe keine blauen Augen. All die Sachen, die er mir so vorgeworfen hat, das habe ich ihm geglaubt. Bis ich dann eines Tages irgendwann festgestellt habe, das ist nicht mehr das Leben, was ich eigentlich leben möchte. Und trotzdem hat es unendlich lang gedauert, bis ich erkannt habe, ich muss was tun und ich muss den verlassen. Ich werde es nicht schaffen mit ihm.
Was so leicht klingt, einfach zu gehen, ist ein schwerer Schritt, der Weg zur Erkenntnis steinig. Angehörige können einen abhängigen Menschen nicht bekehren, nicht retten, nicht heilen, nicht trockenlegen. Zwang führt zu nichts. Wie bei jeder Sucht muss der oder die Abhängige von sich aus Hilfe annehmen wollen. Das macht das Leben mit einem Abhängigen so deprimierend. Zusehen, abwarten müssen, dass das Kind, der Partner, Mutter oder Vater selbst erkennt, abhängig zu sein, dass er oder sie professionelle Hilfe braucht, entgiftet, komplett auf Alkohol verzichtet. Oder eben die Kurve nicht kriegt, am Alkohol zugrunde geht. Auch das müssen Angehörige aushalten und lernen, dass sie nur etwas für sich selbst tun können, auch wenn sie sich verantwortlich fühlen. Noch schwerer haben es Kinder, die sich nicht zurückziehen können und schlicht niemanden haben, dem sie sich anvertrauen können, auch wenn sie vernachlässigt werden oder Gewalt erfahren. Und die teilweise erst Jahre oder Jahrzehnte später merken, was bei ihnen zu Hause schief lief. Weil ihnen der Vergleich fehlte, wie ein normales Familienleben eigentlich aussieht.
Im Kindergarten damals haben sie es halt mitgekriegt auch. Ne? Meine Mutter hat dann oft vergessen, mich abzuholen. Da mussten die Erzieherin länger arbeiten. Aber sonst Naja, also mir hat damals zu der Zeit niemand geholfen. Und wie gesagt, ich habe auch nichts nach außen getragen. Ich wusste, dass das nicht richtig war, was meine Eltern gemacht haben. Aber ich war auch immer, ich wollte meine Eltern auch irgendwo schützen. Ne? Und wir wollten natürlich auch nicht von zu Hause weg. Und ich wusste ja, was passiert, wenn das andere Menschen mitkriegen, dass wir dann wegkommen.
Was in der Familie los war, das ging draußen niemandem was an. Im Nachhinein ist mir klar, dass alle gewusst haben, was abgeht, aber keiner hat was unternommen. Und das ist was, was mich bis heute schmerzt. Es waren Leute da, die haben es gewusst und sie haben tatsächlich nichts gemacht, um das zu beenden. Ich bin in dem Bewusstsein aufgewachsen, der Einzige, dem du wirklich trauen kannst, das bist du und sonst keiner. Ich erinnere mich an eine Situation, da war mein Bruder mal wieder furchtbar vertrimmt worden und das war natürlich auch laut gewesen. Und ich komme zum Bäcker und krieg so hingeworfen von der Verkäuferin, na, bei euch war gestern ja wieder mächtig was los. Und ich, nee, das war nicht bei uns. Und zu Hause hat mein Bruder gelegen und er konnte nicht in die Schule gehen, weil er so schwer zusammengeschlagen worden war von meiner Mutter. Und das bewegt mich nach wie vor sehr, diese Bilder.
Wenn wir sagen, dass jedes sechste Kind aus einer Suchtfamilie kommt, also aus einer Familie kommt, in der es Suchtproblematik gibt, dann kann man sich ja als Lehrer, als Pfarrer, als Fußballtrainer, als Chorleiter sehr gut vorstellen, dass in der Gruppe, die ich gerade vor mir habe, 1 bis 2 oder 3 betroffene Kinder sind.
Ich gehe manchmal in Schulen, berichte über mich und meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, und kann den Kindern aber ihre Erfahrungen nicht nehmen. Ich kann ihnen nur aufzeigen, okay, wo gibt's Hilfe, wo könntet ihr hingehen. Es gibt ja auch für Kinder schon Selbsthilfegruppen, wo die hingehen können, die gab es damals noch überhaupt nicht. Da könnten auch Kinder ganz anonym hingehen. Kinder können auch in eine Sucht- oder Drogenberatungsstelle gehen und sich mal dort erkundigen, was und wie sie Unterstützung bekämen.
1/3 der Kinder aus Suchtfamilien greift später selbst zur Flasche oder anderen Drogen und wird süchtig. 1/3 leidet langfristig an psychischen Störungen und nur 1/3 kann später ein Leben ohne Beeinträchtigungen führen. Viele Betroffene finden irgendwann den Weg in Beratungsstellen, aber erst in Selbsthilfegruppen fühlen sie sich gehört, verstanden, fühlen sie den Rückhalt, den sie sich lange wünschten. Das vielleicht schlimmste Gefühl für die Angehörigen, nicht ernst genommen zu werden, von Verwandten, Freunden, Bekannten, denen sie sich anvertrauen. Zu wenig weiß der Durchschnittsdeutsche über die Krankheit Alkoholsucht. Die wohl größte Hürde für alle, sich die Sucht ihres Vaters, der Mutter, seines eigenen Kindes oder Partners einzugestehen und den Mut aufzubringen, sich vor anderen zu öffnen.
Mein Vater war Alkoholiker, ist vor einigen Jahren gestorben. Und ich habe immer gedacht, ich habe das ganz gut überwunden. Ich habe auch nach seinem Tod eine Therapie dazu gemacht. Und ich merke aber jetzt, seitdem meine Tochter auf der Welt ist, wie sehr mich das beeinflusst hat wohl, dass ich einen Elternteil hatte, der so unzuverlässig war und auch teilweise einfach überhaupt nicht präsent in meinem Leben. Und wie sehr ich das jetzt auf meine Tochter projiziere und wie viel Ängste das eigentlich in mir auslöst. Also das, mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass ich das irgendwie so weitergebe, wo ich einfach immer Angst habe, dass sie das Gefühl hat, ich könnte sie verlassen oder so. Das ist das eine. Und das andere ist ganz real, dass dadurch, dass mein Vater so wenig präsent war, habe ich totale Schwierigkeiten, bei meinem Partner die Vaterrolle zu sehen. Also er ist sehr aktiv, er will aktiv sein als Vater und sieht es auch ganz natürlich als seine Aufgabe und ich mache es ihm unglaublich schwer, weil ich überhaupt nicht weiß, wie sich ein Vater anfühlen kann. So.
Eins eint alle Angehörigen, die hier zu Wort gekommen sind. Das Gefühl, nicht richtig wahrgenommen worden zu sein, als es ihnen richtig schlecht ging. Nicht gesehen zu werden, auch mit den lebenslangen Folgen, die das Leben mit einem alkoholkranken Angehörigen bei ihnen hinterlassen hat.
Das wird nicht wahrgenommen als ernstzunehmende Erkrankung, als etwas, was behandelt werden muss. Und wo auch eigentlich wirklich ein striktes Umdenken und eventuell nie mehr Alkohol dann nur die Lösung sein kann. So.
Für mich nach wie vor sehr auffallend ist, dass Alkoholismus beschränkt wird auf den Menschen, der trinkt. Da stelle ich fest, da ist kaum Bewegung drin. Im Hinblick darauf, dass massive, lebenslange Folgen auch für Angehörige damit verbunden sind, wenn sie lange genug in solchen alkoholkranken Kontexten aufwachsen und leben müssen. Das ist was, was ich sehr bedauerlich finde, dass da noch viel zu wenig Aufklärung besteht. Was Alkoholismus angeht, da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg in unserer Gesellschaft. Aber was Angehörige angeht, die führen nach wie vor ein absolutes Schattendasein.
Jemand, der an Krebs erkrankt, mit dem hat man Mitleid. Da bedauert man auch die Angehörigen. Jemand, der alkoholkrank ist, um den macht man großen Bogen. Und auch um seine Familie macht man großen Bogen. Damit will man einfach nichts zu tun haben. Und das ist schade, das ist verlogen. Und da wäre es sehr hilfreich, wenn wir es gemeinsam hinkriegen würden, das einfach als Krankheit zu akzeptieren, die einen erwischt oder nicht erwischt, so wie einen andere Krankheiten auch erwischen. Und nicht eine Verantwortung auf den Einzelnen abzuwälzen. Ist auch eine Frechheit. Das würde ich mir wünschen, ja.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind. Und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, nun lässt bitte die Übungsaufgabe zu der Karte Europa Nummer 477. Die Bericht des Südwestrundfunks über die Beziehungen zu Trauernden, der 3 Jahre später noch einmal am 31. Juli in seiner Reihe Leben gesendet wurde, hatte auch schon der Hessische Rundfunk in seinem 2. Hörfunkprogramm gesendet, und zwar an einem Sonntagvormittag im November. Am Tag nach dem Reformationsfest, das natürlich nur von Protestanten gefeiert wird, beginnt in Deutschland nämlich der Monat der Trauer. Am 1. November ist Allerheiligen, am 2. aller Seelen, und 2017 war am 19. der Volkstrauertag, am 22. einem Mittwoch der Buß- und Bettag. Und der Totensonntag fiel 2017 auf den 26. November. Am 4. Sonntag vor Weihnachten begann dann die Weihnachtszeit. Dieses Jahr beginnt sie schon am 29. November. Frau Schönberger war 2017 Mitte 20, genauer gesagt 27, als der Vater ihrer Freundin Tina bei einem Fahrradunfall ums Leben gekommen war, wusste sie nicht, wie sie darauf reagieren sollte. Als sie das erfahren hat, war sie betroffen. Sie kannte Tina noch nicht sehr lange, konnte ihr aber sagen, dass sie den Verlust ihres Vaters mit ihr mitfühlt. Sie wusste noch nicht wie. Sie hatte aber gedacht, Tina einen Beileidsbrief zu schreiben, aber sie wusste Freundin darüber gesprochen. Sie haben sich in Tinas Elternhaus in die Küche gesetzt und Tee getrunken und sind dabei einander näher gekommen. Die hat gesagt, dass sie sich in ihrer Trauer über jede Form des Beileids gefreut hat und dass man sich nicht viel Gedanken zu machen braucht, wie und wann man sein Beileid zum Ausdruck bringen soll. Wenn man angerufen wird und gerade nicht telefonieren will, könne man das ja sagen. Die Unsicherheit im Umgang mit Trauernden hängt auch damit zusammen, dass viele keine Beziehung mehr zur Kirche haben und dass man auf Rituale immer mehr verzichtet. Vor der Trauerfeier gibt es fast nie mehr eine Totenwache und auf Gedenkgottesdienste verzichten die meisten auch. Auf den Dörfern war es früher üblich, dass die Leute aus dem Dorf zum Haus des Verstorbenen kamen, um sich von dem dort aufgebahrten Toten zu verabschieden und damit sich die Hinterbliebenen nicht auch noch um die Mahlzeiten zu kümmern brauchten, machten sie ihnen etwas Essen und auch selbst gebackenen Kuchen. Das war auch eine Art Abschiedszeremonie. Wenn jemand gestorben war, wurden auch die Glocken der Dorfkirche geläutet. Das klang schön feierlich und man konnte den Glockenklang so verstehen, dass nun ein Mensch nicht mehr da war. Als Tinas Vater bei dem Fahrradunfall gestorben war, wurden auch die Glocken geläutet. Und das war häufig ein Zeichen, dass da nun wirklich etwas passiert war. Dieses Geläut war für ihren Vater und dieser Mensch war nun nicht mehr da. Frau Schönberg hat auch berichtet, dass 2016 die Mutter eines guten Bekannten von ihr gestorben ist. Da wusste sie auch nicht, wie sie ihm ihr Beileid ausdrücken sollte und hatte sich nach dem Tod seiner Mutter nicht mehr bei ihm gemeldet. Aber bei den Recherchen für diese Sendung hat sie immer wieder an ihn denken müssen und an seine Mutter, denn die hatte sie sehr gemocht. Nun hatte sie